Wir schauen die erste Folie. Vielleicht machen wir hier vorne noch ein bisschen das Licht aus. Ja, da steht es, Daniel Teil 2. Wer hat die Macht? Darum geht es heute. Zwei Freunde treffen sich, sagt der eine. Oh Mann, ich hatte wieder eine äußerst bescheidene Nacht. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Kennst du das auch? Der andere nickt. Ja und? Was machst du dann? Naja, sagt er, ich zähle einfach. Bis drei, dann schlafe ich ein. Was? Nur bis drei, so schnell? Naja, zugegeben, manchmal dauert es auch bis halb vier. Nicht einschlafen können, ihr Lieben, das ist was ganz Übles. Vielleicht kennst du das ja auch, wenn man grübelt, wenn einem viele Gedanken und Sorgen durch den Kopf schießen. Du denkst vielleicht in jungen Jahren an die nächste Mathearbeit oder als Erwachsener an den gruseligen Termin beim Chef. Und du weißt nicht, wie du alles schaffen sollst. Oder du hast einfach schlecht geträumt. Und manch einer versucht es dann mit Zählen. Vielleicht mit Schäfchen zählen. König Nebukadnezar, von dem wir letzte Woche auch schon gehört haben, König Nebukadnezar konnte nicht schlafen. Er hatte keinen gruseligen Termin beim Chef. Er war ja selbst der Chef. Der Chef der ganzen Welt, so dachte er jedenfalls. Aber er hatte einen Traum, der ihm den Schlaf raubte, einen echten Albtraum. Und das ist der erste Gedanke, ein Albtraum der Ohnmacht. In seinem zweiten Regierungsjahr hatte König Nebukadnezar einen Traum, der ihn so beunruhigte, dass er nicht wieder einschlafen konnte. Er ließ alle seine Gelehrten, Magier, Wahrsager und Sterndeuter rufen, damit sie ihm seinen Traum erklären sollten. Wir schauen mal hinein, wie es dem Nebukadnezar so ergangen sein konnte. Soweit dieser alte König von Babylon. Da ist schon einmal etwas Tröstliches. Da ist also der mächtigste Mann der Welt zu seiner Zeit, König Nebukadnezar II., Herrscher über das babylonische Weltreich. Wir befinden uns in seinem zweiten Regierungsjahr im Jahr 603 vor Christus. Einer, der Millionen Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Und dieser Kerl kann nicht schlafen, weil er einen Albtraum hat, mit dem er nicht klarkommt. Was ist daran tröstlich? Es zeigt, dass menschliche Macht doch immer sehr begrenzt ist. Da reicht ein Traum aus, um ihm eine schlaflose Nacht zu bescheren. Es hätten genauso gut auch Zahnschmerzen sein können oder Durchfall. Das macht schon demütig, wenn die Mächtigen meinen, alles im Griff zu haben. Und wenn die Menschheit stolz meint, wir kriegen alles hin. Und es sind oft kleine Dinge, die doch die Grenzen der Macht aufzeigen. Im Moment doch vielleicht gerade so ein winziger, noch nicht einmal so ganz brutaler Virus. Aber der reicht aus, um die ganze Welt zu lähmen. Große Messen werden abgesagt, die Wirtschaft sackt zusammen und die Mächtigen der Welt spüren ihre Ohnmacht. Für viele auch eine Art Albtraum. Wie reagiert der König? Zuerst typisch menschlich. Das kriege ich in den Griff. Ich weiß mir schon zu helfen, ich habe ja alle Macht. Ich habe die besten Gelehrten, Wahrsager, Forscher weit und breit. Er ließ alle seine Gelehrten, Magier, Wahrsager und Sterndeuter rufen, damit sie ihm seinen Traum erklären sollten. Aber natürlich will er sich absichern, dass die ihn nicht irgendwie reinlegen. Machthaber sind von Natur aus misstrauisch. Damit ich sehen kann, dass ihr wirklich die Gabe habt, den Traum zu deuten, müsst ihr mir erstmal meinen Traum erzählen, verlangt er. Sie haben übrigens diesen kompletten Text, das ganze Kapitel 2 abgedruckt, können Sie gerne zu Hause auch nochmal in Ruhe alles nachlesen. Also, er will sicher gehen. Er misstraut denen. Das ist aber wirklich zu viel verlangt. Die Macht menschlicher Möglichkeiten, die Macht von menschlichem Wissen und Denken ist eben begrenzt, auch wenn wir es oft nicht eingestehen wollen. Da ist nun die gesammelte Elite des Reiches machtlos. Sie stottern rum und nun rastet der König aus wie ein kleines Kind. Nicht nur Macht und Misstrauen liegen dicht beisammen, sondern auch Macht und Wahnsinn. Das beweisen die Tyrannen und Diktatoren der Jahrtausende immer wieder. Ich lasse euch alle in Stücke hauen, Vers 5. Und die Gelehrten antworten etwas, was durchaus eine Spur von Weisheit enthält. Kein Mensch auf der ganzen Erde kann diese Forderung erfüllen. Hey, König, sag uns wenigstens den Traum, damit wir ihn deuten können. Aber wir können doch nicht wissen, was du geträumt hast. Es ist die Einsicht, wir Menschen können zwar viel, aber nicht alles. Ja, ein Mensch, der kann viel, aber bitte, 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 lieber Mensch, erkenne doch an, du hast nicht alles in deiner Hand. Und es kommt auch nicht so sehr darauf an, was du in der Hand hast, sondern wer dich in der Hand hat. Und so sagen sie weiter: Was der König fordert, ist unmöglich. Nur die Götter könnten dem König seinen Traum sagen. Aber sie wohnen nicht unter uns Menschen. Das ist schon eine tiefe Erkenntnis und eine Ahnung. Es muss etwas geben, was unsere menschliche Macht übersteigt. Aber diese göttliche Macht, die wir uns alle herbeisehnen, so sagten die Gelehrten, die ist doch letztlich weit weg. Diese Götterstatuen, die wir uns gebastelt haben, die haben doch letztlich keine Macht. Und nun lesen wir im Johannesevangelium: Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Das göttliche Wort, Gott selbst in Jesus Christus, wohnte unter uns. Das ist der Unterschied zu den selbst ausgedachten Göttern. Davon konnten die babylonischen Gelehrten nur träumen. Aber wir dürfen es wissen. Was immer dich nachts nicht schlafen lässt, du darfst wissen, Gottes Macht, Jesus, ist da. Er wohnt unter uns. Nicht so wie diese ausgedachten Götter. Sie wohnen nicht unter uns Menschen. Das wussten die damals auch. Aber Jesus, der die wahre Macht hat, er wohnte nicht nur damals auf dieser Erde, er wohnt auch heute mitten unter uns. Wenn du nicht schlafen kannst, dann erinnere dich daran. Auf einem netten Aufkleber habe ich mal gelesen: Wenn du nicht schlafen kannst, zähl nicht die Schafe, sprich mit dem Hirten. Das ist gut. Wenn du nicht schlafen kannst, zähl nicht die Schafe, sprich mit dem Hirten. Nun, nicht nur Nebukadnezar hatte Stress mit diesem Traum und seine Gelehrten mit dieser furchtbaren Androhung. Da packte den König die Wut und er befahl, alle Weisen Babyloniens umzubringen. Aber auch Daniel und seine Freunde, von denen wir letzte Woche schon gehört haben, auch sie gerieten mächtig unter Druck. Denn auch Daniel und seine Freunde sollten getötet werden. Wow, das ist echter Druck. Die Macht des Gebets. Glaube nicht, dass dir als Christ, als gläubiger Mensch, als Kind Gottes Drucksituationen erspart bleiben. Glücklicherweise haben wir hier in unserem Land nicht solche schlimmen Verfolgungssituationen wie in anderen Ländern. Aber anderen Druck kennen wir auch. Sei es Druck am Arbeitsplatz oder auch Bedrohungen durch Krankheiten. Auch wenn wir unter Gottes Schutz stehen, heißt das nicht, dass wir damit automatisch geimpft sind gegen alle Krankheiten, gegen Krebs oder gegen Corona. Gerade war in Deutschland ein großer christlicher Kongress, Willow Creek, vielleicht haben Sie davon gehört, in Karlsruhe und an vielen Übertragungsorten, mit über 10.000 Teilnehmern insgesamt. Einige von uns Hohenhorstern waren auch dabei gewesen. Eigentlich sollte der Kongress bis gestern Mittag gehen und er war auch sehr gesegnet. Und dann am Freitagnachmittag schlug plötzlich die Nachricht ein wie eine Bombe: Der Kongress wird abgebrochen. Einer der Referenten, der Nürnberger Pastor Konstantin Kruse, hat Corona. 20 Personen vom Leitungsteam werden in Quarantäne gesteckt für 2 Wochen. Hä? Wieso denn das? Es sind doch gläubige Christen, die beten und unter Gottes Schutz stehen. Wieso macht das Virus da keinen Bogen um die? Coronavirus kommt, zzt, aha, ein Christ, zzt, großer Bogen. Nein! Wir wünschten uns das, doch die Bibel ist klar, nirgendwo wird uns verheißen, dass Gottes Kindern irdisches Leid automatisch erspart bleibt, dass wir sozusagen eine Sonderbehandlung einfordern dürfen. Glaube als Schutzimpfung gegen Unfall, Krankheit und Gefahr. Daniel und seine Freunde sind genauso vom Todesurteil bedroht wie all die anderen Gelehrten und Weisen Babylons. Doch einen Unterschied gibt es doch. Sie haben eine Macht, die die anderen nicht kennen. Sie haben die Macht des Gebets. Die Macht, die nicht immer aus dem Leid herausführt, aber immer durch das Leid hindurchführt. Daniel wusste, wir sind auch in dieser Notlage, auch in dieser Situation, unter diesem enormen Druck nicht allein. Gott ist ja bei uns. Und wisst ihr, worum ich die echt beneide, worum ich Daniel beneide? Er vermag es aus dieser Gewissheit, die er hat, ich bin nicht allein, eine Gelassenheit zu ziehen, die ich mir auch manchmal wünsche. Ja, ich weiß auch in meinem Kopf, dass ich nicht alleine bin, dass Jesus bei mir ist. Und doch fällt es mir oft schwer, in Drucksituationen diese Ruhe zu bewahren wie Daniel. Ich bin dann nervös, ich spüre, wie meine Stimme zittert oder wie mein Herz klopft, wenn ich mich über irgendwas aufrege, wenn ich mich angegriffen fühle. Ich erinnere mich noch gut an die Situation vor 5 Jahren, als da dieses NDR-Fernsehteam plötzlich da hinter der Hecke hervorsprang. Ich will von Daniel lernen. Ich will von Daniel lernen, wie er reagiert. Als aber Arioch, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, diesen Befehl, nämlich alle zu töten, ausführen wollte, sprach Daniel ruhig und wohl überlegt mit ihm. Wow, da geht's also darum, dass ein Tötungsbefehl an Daniel vollstreckt werden sollte. Da wäre doch Panik angesagt. Stattdessen, Daniel redet ruhig und wohl überlegt. Lass dich nicht provozieren, bevor du antwortest. Tief durchatmen. Wenigstens einen Augenblick zur Ruhe kommen, ein Gebet sprechen im Herzen. Gott, gib du mir jetzt die richtigen Worte, gib du mir die Ruhe, die ich brauche, die Gelassenheit. Du hast eine größere Macht als alles andere. Daniel bekommt eine Frist gewährt. Und was macht er da? Er sucht seine Freunde auf und bittet sie um Gebetsunterstützung. Großartig, sei kein Einzelkämpfer. Hast du christliche Freunde? Wenn auch einen nur oder zwei, hast du eine Kleingruppe, einen Hauskreis, Menschen, die wie Daniels Freunde für dich beten und mit dir einstehen bei Gott in Drucksituationen. Darauf ging er in sein Haus und erzählte alles seinen 3 Freunden. Er forderte sie auf, fleht den Gott des Himmels um Erbarmen an, bittet ihn, dass er mir das Geheimnis enthüllt, damit wir nicht mit den übrigen Weisen Babyloniens umgebracht werden. Was für eine Kraftquelle, das Gebet. Und zwar nicht alleine immer nur, sondern du brauchst Gemeinschaft, du brauchst christliche Freunde, die mit dir gehen. Und Gott antwortet, er hilft, er greift ein. Zugegeben, da ist der Punkt, dieses Eingreifen erleben wir nicht immer. Ja, aber doch gilt uns auch diese Zusage, die Gott macht, die wir in Psalm 32 lesen können, und die kannte Daniel, er kannte seine Bibel. Gott spricht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Gott zeigt dir den Weg, wenn du keinen Ausweg siehst. Ich will dich mit meinen Augen leiten, es ist der Taufspruch der kleinen Leni heute. Das ist gut, diesen Gott zu kennen, ihn zu haben. Er gibt auch in diesem Leben, auch im Alltag, auch und gerade unter Druck- und Stresssituationen gibt er dir Gelassenheit. Und wenn du noch kein Kind Gottes bist, wenn du diesen Gott noch nicht so als deinen Vater anreden kannst, dann fang heute damit an. Es tut so gut, denn Druck kennen wir alle. Daniel durfte es dann erleben. In einer nächtlichen Vision wurde Daniel der Traum enthüllt. Und wie reagiert er jetzt? Sagt er, ja, jetzt können wir mal auftrumpfen, jetzt können wir dem König mal so richtig etwas zeigen. Nein, so reagiert er nicht. Er bleibt demütig, er gibt Gott die Ehre und zwar nicht nur im persönlichen Gebet, da auch. Gepriesen sei der Name Gottes in alle Ewigkeit, denn Gott verfügt über Macht und Weisheit. Aber er macht das nicht nur in seinem Lobpreis, sondern er hat den Mut, auch vor seinem König ein deutliches Bekenntnis abzulegen. Er sagt deutlich, König, hör zu, nicht ich bin was Besonderes, wenn ich dir nun diesen Traum sage und deute. Es kommt nicht auf mich an, es kommt auch nicht auf mein Können, es kommt auch nicht auf meinen Glauben an. Es kommt auf meinen Gott an. Und es kommt auch nicht auf eure ganzen Wahrsager und Horoskope und Zukunftsdeuter an. Vergesst es. Schmeißt den Kram in den Müll. Aber es gibt einen Gott des Himmels, der das Verborgene ans Licht bringt. Vers 28. Dieses Aber, das ist so stark. Aber es ist das Aber des Glaubens statt Aberglauben. Allein Gott ist es, der die Macht hat, das Verborgene ans Licht zu bringen. Ihm wollen wir ganz vertrauen, auch in den dunklen Nächten und Albträumen unseres Lebens. Und nun wird der Traum erklärt. Babylon, die Weltmacht. Hier ist von einer Macht die Rede, ein riesiges, ein beängstigendes Standbild, sieht Nebukadnezar. Und Daniel, er erklärt ihm, du sahst im Traum ein riesiges Standbild vor dir stehen, sein Anblick war zum Erschrecken und blendender Glanz ging von ihm aus. Der Kopf war aus reinem Gold, Brust und Arme waren aus Silber, der Leib bis zu den Hüften war aus Bronze. Die Beine waren aus Eisen und die Füße zum Teil aus Eisen und zum Teil aus Ton. Diese Statue, ihr Lieben, steht für die Reiche und Mächte dieser Welt. Und ganz oben, als das goldene Haupt, steht das Reich Nebukadnezars, das Reich Babylon. Es war nicht das größte aller Weltreiche, die es jemals gegeben hat. Und trotzdem steht es an der Spitze. Warum? Nun, berühmt ist es bis heute. Da ist zum Beispiel dieses prächtige blaue Ishtar-Tor, das man heute noch im Original bestaunen kann, auf der Museumsinsel in Berlin. Wenn ihr mal da seid, unbedingt angucken. Das ist das originale Tor von Babylon. Und dann gehörte zu Babylon auch eins der 7 Weltwunder der Antike. Die sogenannten hängenden Gärten von Babylon. Also Glanz und Gloria ohne Ende, Pracht und Macht. Aber ihr Lieben, das ist nicht der Grund, warum Babylon hier das Haupt dieser Statue ist. Es gibt noch einen tieferen Grund. Babylon wird als das goldene Haupt aller Reiche gesehen, weil es ein Prototyp, ein Modell, ein Symbol ist für eine Welt ohne Gott. Babylon steht für das widergöttliche System, für den Antichrist. Schon auf den ersten Seiten der Bibel taucht Babylon auf. Der Turmbau zu Babel. Ein Beispiel, ein Symbol für das menschliche Streben, sein zu wollen wie Gott. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, lesen wir in 1. Mose 11. Die menschliche Hybris, die menschliche Hochmut. Wir schaffen alles, was wir nur wollen, in Forschung, Technik, Wissenschaft, Medizin. Wir erreichen den Himmel und sei es den Himmel auf Erden. Wozu brauchen wir noch Gott? Wir bestimmen selbst, wann menschliches Leben beginnt und wann es zu enden hat. Wir bestimmen selbst, welcher Mensch es wert ist, zu leben und welcher nicht. Und wir beuten die Erde aus nach Belieben. Wir lästern über Menschen, die uns fremd sind. Und am Ende schlägt der Rassismuswahn erbarmungslos zu und mordet, wie wir es jüngst erlebt haben, Babylon. Wozu brauchen wir Gott? Wir haben unsere eigenen Götter selbst gemacht aus Gold. Das ist das System Babylon. Und das zieht sich durch die ganze Bibel, vom ersten Buch Mose bis zum Buch der Johannes-Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel. Da wird Babylon noch einmal erwähnt als die große Hure. So heißt es da, die große Hure Babylon. Warum? Die sich verkauft, die meint, alles kaufen zu können. Alles können wir mit Geld erreichen. Babylon steht für den Missbrauch von Geld, Sex und Macht. 3 Bereiche, in denen wir Menschen besonders gefährdet sind. 3 Bereiche, die der Teufel benutzen kann, um uns zu fesseln, uns zu beherrschen. Bitte nicht missverstehen. Geld kann etwas sehr Gutes und nützlich sein. Auch in der Gemeinde. Ist gut, wenn da Leute sind, die Geld haben. Also Geld, nichts gegen Geld. Und Sex ist eine wunderschöne Gabe Gottes für uns Menschen, an der wir auch Freude haben dürfen. Ein Geschenk Gottes, ja, so ist es. Hat Gott sich doch ausgedacht, was soll daran falsch sein? Und auch Macht. Macht ist etwas Wichtiges für das Funktionieren der Welt. Aber alles drei kann zerstören, wenn es egoistisch, wenn es selbstsüchtig missbraucht wird. Alles drei kann zerstören, wenn es uns beherrscht, uns fesselt, uns bindet, uns versklavt. Und dafür steht Babylon, für eine Welt ohne Gott, für eine Welt, in der der Mensch sich selbst zum Gott macht, selbst definiert, was recht ist und was nicht, was Liebe ist und was nicht. Wozu brauchen wir das Wort Gottes? Wir wissen doch selber Bescheid. Ihr Lieben, das ist leider weithin auch unsere Welt, in der wir leben. Und wir sind wie Daniel und seine Freunde Fremde in dieser Welt Babylon, wenn wir zu Gott gehören. Schon im Neuen Testament, Petrus hat das auch genau gewusst. Im ersten Petrusbrief lesen wir, es grüßt euch aus Babylon, die Gemeinde, die mit euch ausgewählt ist. Ihr Lieben, das historische Babylon war damals ein kleines Dorf, also das hatte nicht viel zu sagen. Das meint Petrus nicht. Petrus meinte Rom. Und Babylon ist ein Deckname für eine gottlose Stadt, auch für unsere Welt. Erinnern wir uns an letzte Woche. Wo ist unser Platz? In der Welt, nicht von der Welt, nicht weltflüchtig, nicht weltsüchtig, doch welttüchtig, für die Welt. Wie Daniel, der bereit ist, in diesem Babylon zu dienen und der Stadt Bestes zu suchen und zugleich mutig gegen den Strom zu schwimmen und den Glauben zu bekennen. Warum? Woher hat er diese Kraft und diesen Mut? Er weiß, Christus, die Macht, die bleibt. Und das ist das Letzte. Es gibt viele Deutungsversuche über diese vier Weltreiche. Nehmen Sie ruhig das Blatt nochmal zur Hand. Auf der Rückseite ist diese große Statue abgedruckt. Am plausibelsten erscheint mir die Annahme, und die entspricht auch tatsächlich der historischen Abfolge. Es ist unglaublich, wie Daniel das im 6. Jahrhundert, Ende 7. Jahrhundert, wie er das alles prophetisch durch Gottes Geist gesehen hat. Also am plausibelsten erscheint mir folgende Annahme. Das goldene Haupt, die Babylonier, das ist klar. Danach kamen die Perser, dann die Griechen und schließlich Rom. Das sind die Beine und Füße aus Eisen, das alles zermalmt. Und Rom, dessen Nachfolger sich in viele Einzelstaaten zerteilen, viele Nationen, so wie die 10 Zehen an den Füßen. Diese zwei Beine und zwei Füße, Westrom, bildet die Wurzeln für Europa und Amerika. Und Ostrom, Byzanz, reicht bis nach Moskau und Russland. Wie auch immer diese Weltreiche zu deuten sind, entscheidend ist, was kommt. Denn eins wird deutlich, die Mächtigen kommen und gehen. Eine Weltmacht löst die andere ab. Aber dann kommt dieser unscheinbare Stein. Und das ist interessant, er taucht in der Zeit des vierten Weltreichs auf, also in der Zeit Roms. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging. Punkt, Punkt, Punkt. In der Zeit Roms taucht etwas auf, ein Stein, der die Mächte dieser Welt zu Staub zermalmt, und dieser Fels hat einen Namen: Christus. Da löste sich von einem Felsen ein Stein ohne Zutun eines Menschen, der traf die Füße aus Eisen und Ton und zerschmetterte sie. Auf einen Schlag zerfielen Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zu Staub und wurden wie Spreu vom Wind davongeweht. Keine Spur blieb davon übrig. Der Stein aber, der das Bild zermalmt hatte, wurde zu einem großen Felsmassiv, das die ganze Erde ausfüllte. Wie Spreu steht da. Wie heißt es in Psalm 1? Die Gottlosen sind wie Spreu, die der Wind verweht. Dieser kleine, unscheinbare Stein. Dieser Stein, der auf einmal so groß wird. Dieser kleine Stein, dieses kleine, unscheinbare Kind in der Krippe. Dieser wehrlose Mann am Kreuz ist König der Könige. Wurde zu einem großen Felsmassiv, das die ganze Erde ausfüllte. Ihr Lieben, hier ist ein prophetischer Blick. Ein prophetischer Blick auf den wiederkommenden Herrn Jesus Christus, der diese Weltgeschichte zum Ziel führen wird. Jesus Christus herrscht als König, alles wird ihm untertänig, haben wir eben gesungen. Und wie großartig, wenn wir diesem Christus gehören. Wenn du diesen Felsen hast, wenn du auf diesem Felsen dein Leben baust, dann hast du ein Fundament für die Ewigkeit. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Amen.